Es erforderte schon eine gewisse Infrastruktur, sage ich mal, um diese Bücher zu lesen, weil man musste ja diese Papyrusrolle von links nach rechts langsam durchrollen. Ich weiß nicht, wie bequem das im Liegen war. Aber es gab Schreibpulte, es gab Lesepulte. Die konnte man dann auch transportieren. Oder, naja, man kann auch einen Sklaven mitnehmen und lässt sich das Ganze dann vorlesen. Das geht natürlich auch.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Professor Dr. Andrea Binsfeld über ein Thema, das auf den ersten Blick literarisch wirkt, aber tief in die sozialen Realitäten der Antike hineinführt: die Darstellung von Sklaverei in den Romanen der römischen Welt. Wir schauen uns an, wie antike Romane das Thema Sklaverei verarbeiteten, wer in diesen Geschichten versklavt wird, warum und auf welche Weise diese Erfahrungen dargestellt werden. Frau Professor Binsfeld erklärt, wie eng diese Texte mit der gesellschaftlichen Realität der römischen Welt verwoben sind, welche Stereotypen sie aufgreifen und was sie uns über Lesekultur und Denkweisen der Antike verraten. In den Shownotes des Interviews findet ihr wie immer Möglichkeiten, mir Fragen, Feedback und Kommentare zukommen zu lassen, sowie Wege, wie ihr mich und meinen Podcast unterstützen könnt. Ich freue mich über Einzelspenden via PayPal oder Ko-fi, sowie über regelmäßige Beiträge auf Steady. Inhaltlich verknüpfte Folgen findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Besonders empfehle ich diesmal das allgemeine Gespräch mit Frau Binsfeld über Sklaverei im antiken Rom. Meine erste Bitte an Frau Binsfeld war, dass sie ein Missverständnis meinerseits auflöst, denn ich dachte, Romane wären eine literarische Erfindung des 18. Jahrhunderts gewesen. Diesen Fehler korrigiert sie dann und erzählt mir viele weitere spannende Details zur Sklaverei in antiken Romanen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Mai 2025.
Romane gibt es im Prinzip schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und, also zu der Gattung komme ich gleich noch, aber wir haben vor allem seit dem 1. Jahrhundert vor Christus bis dann in die Spätantike, haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von Romanen überliefert. Und Romanen, gut, da muss man jetzt unterscheiden zwischen den griechischsprachigen Romanen und den lateinischen Romanen. Also bei den griechischsprachigen Romanen, das sind, ja, was heißt Roman? Was ist das für eine Gattung? Das sind zum Teil Liebesromane, es sind zum Teil komische Romane. Also es sind keine Komödien, wobei es da schon, gerade was die Sklaverei angeht, gibt es da Überschneidungen, aber es gibt halt auch komische Romane tatsächlich und dann Reiseromane, utopische Reiseromane. Wobei ich mich mit diesen Reiseromanen jetzt nicht beschäftigt habe, weil da die Sklaverei keine größere Rolle spielt. Also das ist für den griechischen Bereich und da sind halt die Liebesromane, abenteuerliche Liebesromane, die sind da besonders präsent. Wenn wir in den lateinischen Bereich schauen, also einen Roman, den kennen wahrscheinlich viele und das ist von Petronius, das Satyricon. Und das Gastmahl des Trimalchio, das ist halt sehr bekannt. Also das zählt auch zu den Romanen, aber die lateinischen Romane unterscheiden sich schon von den griechischsprachigen, weil sie eher satirische Romane sind. Sie persiflieren zum Teil sogar diese Liebesromane, die wir aus dem griechischsprachigen Bereich kennen. Ja, und wenn ich dann zu den Liebesromanen zurückkomme, das sind halt die, die vor allem für die Sklaverei so spannend sind. Das sind Romane, die folgen einem bestimmten Schema. So sehr, sehr festgelegt. Das heißt, wir haben meistens, oder in der Regel haben wir ein Paar, was aus der Oberschicht stammt, das sich ineinander verliebt oder verheiratet ist und das dann durch die abenteuerlichsten Umstände getrennt wird, was in die Sklaverei verkauft wird. Schiffbruch spielt eine wichtige Rolle. Sie finden wieder zusammen, werden wieder getrennt. Sie werden von Piraten entführt, sie werden in die Sklaverei verkauft. Die neuen Herren verlieben sich in sie, sie müssen diesen Versuchungen widerstehen, sie müssen ihre Treue unter Beweis stellen. Viele Nahtod- oder Scheintod-Ereignisse spielen da auch eine Rolle. Also es ist wirklich eine Mischung, ich will jetzt nicht sagen eine wilde Mischung, aber doch schon eine sehr interessante Mischung zwischen Fakten und Fiktionen. Also Sklaverei, das ist das leitende Thema, was wir hier haben. Gerade der Abstieg, das macht es halt so dramatisch. Der Abstieg von Personen, die ja eigentlich aus der Oberschicht stammen, in die Sklaverei und hier bis hinunter in die schlimmsten Formen der Sklaverei, bis es halt zu einer Erlösung kommt und das Liebespaar wieder zusammenfindet und ihr zu einem Happy End kommen. Aber dazwischen, da haben wir ja nicht nur Liebesromane, nicht nur die Szenen, wo sie sich bewähren müssen, es sind auch Reiseromane. Wir kommen durch den gesamten Mittelmeerraum, vor allem den östlichen Mittelmeerraum, so vieles, was in der heutigen Türkei liegt, viele Schauplätze in Ägypten, beziehungsweise Syrien, diese Gebiete werden hier vor allem, also das sind Schauplätze, wo die verschiedenen Episoden spielen. Ein bisschen, dass wir da auch sehr viele, fand ich auch sehr spannend, sehr viele intertextuelle Beziehungen haben. Also wir haben den Plot des Romans, aber wir haben viele Anleihen, beispielsweise bei der Komödie. Und vor allem die Sklavenfiguren, die Sklaventypen, die uns hier begegnen, die finden wir halt auch in der antiken Komödie wieder.
Können wir denn die moderne und die antike römische Lesekultur miteinander vergleichen? Also gab es Autoren, die ähnlich populär wie bei uns, zum Beispiel Wolfgang und Sebastian Fitzig waren? Gab es sowas wie ein Verlagswesen? Gab es eine Alltagslesekultur? Also hat der geneigte Römer seinen Roman mit an den Strand genommen und dort, wie wir mit dem Psychothrillern im Sommerurlaub lesen, dann sich damit die Zeit vertrieben?
Ja, da hätte er schon ein bisschen Mühe gehabt, weil die Bücher in der Antike waren ja Papyrusrollen. Das heißt, man musste die aufrollen und das Ganze erforderte schon ein bisschen, sagen wir mal, Platz. Aber es gab natürlich Romane, die sehr beliebt waren. Es gibt, was die Leserschaft angeht, sehr unterschiedliche Leserschaften. Also es gibt, man hat die Romane untersucht oder hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht, wer hat die überhaupt geschrieben auf der einen Seite, beziehungsweise wer hat sie gelesen. Und es gibt dann mehr, also eher einfacher gestrickte Romane, Unterhaltungsliteratur. Es gibt dann aber auf der anderen Seite auch Romane, die sehr viele, das ist das, was ich eben erwähnte, auch sehr viele intertextuelle Bezüge haben. Das heißt, man hat Anspielungen auf das antike Epos. Man hat Anspielungen auf die antike Komödie. Beispielsweise, wenn wir Petronius nehmen, das Satyricon, es sind sehr viele Gedichte, sehr viele Epigramme sind hier eingebaut. Also die literarische Qualität war sehr unterschiedlich und deshalb war auch die Leserschaft war wahrscheinlich sehr unterschiedlich, sehr, sehr divers. Aber Romane waren durchaus beliebt und das zeigt sich, also woher weiß man das? Es zeigt sich, denke ich, unter anderem daran, dass viele dieser Romane komplett oder fast komplett erhalten sind. Und das führt mich jetzt zum Verlagswesen. Wie kamen diese Bücher überhaupt in Umlauf? Man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass das erste Exemplar, das hat der Autor selbst geschrieben oder hat es schreiben lassen von seinen Sklaven. Und dieses Originalmanuskript ist dann kopiert worden. Das heißt, man hat es vervielfältigt und wurde es verhandelt. Verlage in dem Sinn, wie wir sie heute verstehen, gab es in dem Sinne nicht, aber es gab Buchhandlungen. Es gab Buchhandel, es gab Buchhandlungen, es gab Bibliotheken, für die diese Manuskripte dann abgeschrieben worden sind. Also man kennt beispielsweise Cicero und Atticus, sein Freund Atticus, der sich darum gekümmert hat, dass beispielsweise die Schriften des Cicero veröffentlicht worden sind. Also so in dem Sinne muss man sich das vorstellen, dass man entweder en stock solche Dinge produziert hat, damit sie verkauft werden konnten. Oder man hat Print on Demand oder Schreiben on Demand gemacht, dass man sie dann abgeschrieben hat und verteilt hat. Aber es ist, es erforderte schon eine gewisse Infrastruktur, sage ich mal, um diese Bücher zu lesen, weil man musste ja diese Papyrusrolle von links nach rechts langsam durchrollen. Ich weiß nicht, wie bequem das im Liegen war. Aber es gab Schreibpulte, es gab Lesepulte. Die konnte man dann auch transportieren. Oder naja, man kann auch einen Sklaven mitnehmen und lässt sich das Ganze dann vorlesen. Das geht natürlich auch.
Sind diese Romane etwas, was wir in der Römischen Republik sehen? Ist das was aus dem Prinzipat, aus dem späteren Imperium? Oder ist das etwas, was die gesamte römische Geschichte, solange sie auch ist, durchzieht?
Ja, das durchzieht die Geschichte. Ja, der früheste Roman, der stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, 1. Jahrhundert nach Christus etwa. Und das, wir sehen, das geht bis in die Spätantike, beziehungsweise dann Übergang Spätantike, frühes Mittelalter mit dem Einfluss des Christentums. Da sehen wir sogar christliche Einflüsse, also Anklänge an die Heiligen bieten, die dann plötzlich auch in die traditionellen Strukturen des antiken Romans, in den Liebesroman, dass da plötzlich jetzt auch so Anklänge an Heiligen bieten reinkommen. Zum Beispiel gibt es einen Roman Euphemia und der Gote. Und also ein spätantiker Roman, und da sieht man, dass diese Person der Euphemia beispielsweise, dass wir hier schon gewisse Anklänge an Heiligen, an Darstellungen von Heiligen, von Märtyrerinnen sehen. Also von daher wird der Roman auch an die verschiedenen Zeitumstände adaptiert und entwickelt sich in dieser Art noch weiter.
Sie haben das ja auch eben in Ihrer Vorstellung schon angedeutet. Ein beliebtes Thema in antiken Romanen war die Sklaverei. Gilt das, was Sie eben geschildert haben, auch für die Sklaverei als Thema? Haben die Römer immer Romane über Sklaverei geschrieben?
Also die Sklaverei ist überall präsent. Und das finde ich halt, das ist das, was mich immer wieder fasziniert, dass sie präsent ist in den Typen, in den Figuren, die in diesen Romanen auftauchen. Sie sind präsent in den Bildern, sie sind präsent in den Metaphern. Metaphern oder Bilder, die zum Teil dann auch nur die Antiken verstehen, weil sie verstehen, was hier in diesem Bild transportiert worden ist. Das ist jetzt sehr, noch nicht sehr präzise, was ich hier sage, aber um ein Beispiel zu geben, gerade in den antiken Liebesromanen, das ist das, was ich eben gesagt habe, spielt die Sklaverei als Narrativ, spielt hier eine wichtige Rolle. Es spielt eine wichtige Rolle, um die Dramatik der ganzen Geschichte zu erhöhen. Also die Tatsache, dass Personen aus der Oberschicht bis in die schlimmsten Formen der Sklaverei abstürzen. Und dass sie dann später wieder aus der Sklaverei befreit werden. Also diese Spannung zwischen Versklavung und Befreiung. Das ist halt ein ganz wichtiges dramatisches Mittel, was grundsätzlich in diesen Romanen sich durch die Zeit zieht. Dann, also um ein Beispiel zu geben, was heißt schlimmste Formen der Sklaverei, dass zum Beispiel eine der Hauptpersonen in dem Roman von Xenophon von Ephesos, dass Antia, dass sie verkauft wird in die Prostitution, also sie wird einem Bordellwirten wird sie angeboten und er versucht, sie zur Prostituierten zu machen, sie zu verkaufen. Und die Szene, wie sie dargestellt wird, die zeigt halt, dass dann die Schönheit der Protagonistin, der Antia, lässt die Preise für sie, für eine Nacht mit ihr nach oben schnellen. Und diese Preise sind natürlich völlig fiktiv. Also da haben wir wieder dieses Spiel mit Realität. Prostituierte waren häufig Sklaven. Aber dann die Schönheit der Frau, die Preise, die man für sie verlangen kann, das ist natürlich fiktiv und zeigt dann wieder die Spannung, die wir hier haben. Und sie wird halt in die Prostitution verkauft, weil ihr ursprünglicher Herr sich in sie verliebt. Seine Frau ist eifersüchtig und versucht dann, diese Nebenbuhlerin loszuwerden. Das ist dann auch wiederum das Spiel, was wir hier haben, das durchaus realistisch ist zwischen Genderperspektive. Auf der einen Seite die Frau, die Matrone, die verheiratete Frau auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Sklavin, die sexuell für den Herrn verfügbar ist. Also dieses Spiel, diese Spannung zwischen der Ehefrau und der Sklavin, das spielt hier auch eine große Rolle, beziehungsweise das zeigt halt auch die Probleme, die Anwesenheit von Sklaven im Haushalt kreiert haben. Und ein anderes schönes Beispiel, was eben zeigt, in welche Niederungen die Protagonisten absinken, das ist aus dem Roman des Achilleustatios, wo wir sehen, dass die Protagonistin in einem Landwirtschaftsbetrieb eingesetzt wird. Also das an sich ist noch nichts Besonderes, aber sie muss schwere körperliche Arbeit leisten. Und es wird hier sehr ergreifend beschrieben, dass sie in Lumpen gekleidet ist, dass man ihr die Haare abgeschoren hat und dass sie ihr abgemagert ist, dass ihr äußerlich so verändert ist, dass ihr Geliebter, der zufällig ihr begegnet auf dem Landgut, also diese Begegnungsszene, er erkennt sie nicht. Und sie wirft sich der Herrin zu Füßen und bittet die Herrin, dass sie ihr hilft, dass sie ihr aus dieser schrecklichen Lage hilft. Und das ist gut, Sklaven, Sklavinnen in der Landwirtschaft, natürlich werden sie eingesetzt, aber hier diese Form, dass man ihr sogar halt die Haare abschert, dass sie schwerer körperlicher Arbeit leisten muss, das ist halt dann wiederum der fiktive Part oder der übertreibende Part, um zu zeigen, in welchen Niederungen, welchen Absturz die Protagonisten hier erfahren. Also das ist der dramatische Moment, man erkennt sie nicht. Und das sind Beispiele, die zeigen, wie die Sklaverei als Narrativ, wie es halt wichtig ist, um die Handlung voranzutreiben. Daneben bevölkert die ganze Geschichte oder ist die ganze Geschichte bevölkert von Sklaven. Sklaven sind überall. Und darüber hat man sich in der Antike eigentlich wenig Gedanken gemacht. Die Sklaven waren einfach da, im Haushalt, im Handel, im Gewerbe, überall in der Landwirtschaft. Was hier jetzt wiederum interessant ist, und da sehen wir, es ist halt eine literarische Gattung und wir haben hier viele Anleihen an die Komödie, dass man sieht, dass bestimmte Sklaventypen jetzt hier auftauchen. Also die Sklaven, die Dienerschaft, die Protagonisten umgibt. Und da gibt es verschiedene Typen, verschiedene Sorten von Sklaven, die durch die Komödie geprägt sind. Also vor allem, sagen wir mal, der treue Sklave. Der treue Sklave, die treue Sklavin, die versucht, die Herrin zu unterstützen, die sie begleitet in ihren Irrfahrten, die ihr treu zur Seite steht. Und auf der anderen Seite auch der sogenannte Servus Calidus, also der listige Sklave. Das ist jetzt auch ein typischer eine Sklavengestalt aus der Komödie, der sein Herrn, ein sehr kluger Sklave ist, der es versteht, seinen Herrn auszutricksen und ihn eigentlich dazu zu bringen, dass er das tut, was der Sklave möchte. Solche Typen findet man bis hin eben zu negativen Sklavencharakteren. Und es ist, ich glaube, das hatten wir eben, das Thema, wer liest diese Romane? Ich hatte auch gesagt, schon erwähnt, dass sie natürlich sehr unterschiedliche Qualität sind. Ein interessanter Gedanke ist aber auch, dass viele oder einige dieser Romane versuchen, die Sklavenperspektive einzunehmen. Durch die Protagonisten, die dann die Erfahrung der Sklaverei machen. Und das ist in der Antike eine Erfahrung, die grundsätzlich jeder machen konnte. Und dass man versucht, hier auch mal die andere Seite zu sehen, nicht nur die Herrenperspektive, sondern durch die Protagonisten auch die Sklavenperspektive. Also was heißt es, Sklave zu sein? Und dass man vermutet hat, sind, weil von den Autoren weiß man, häufig nicht viel, vor allem von denen der griechischsprachigen Romane. Bei den lateinischen Romanen ist das anders, also ein Petronius oder ein Apuleius, das sind bekannte Gestalten. Aber man weiß wenig über die Autoren der griechischsprachigen Romane. Und hier, man weiß, es gibt vielleicht Herkunftsangaben, man vermutet vielleicht, es handelt sich um Pseudonyme. Man hat auch vermutet, sind es vielleicht Sklaven selbst, die diese Romane geschrieben haben. Man weiß es nicht, aber es ist halt schon auffällig, dass wir hier die Sklavenperspektive fassen können. Und auch in Reflexionen, die dann den Protagonisten in den Mund gelegt werden. Wie in einem Fall, dass die Protagonistin, sie ist von ihrem Mann getrennt worden, sie ist schwanger von ihrem Mann, kommt in die Sklaverei, wird also entführt, wird verkauft als Sklavin und kommt dann in den Haushalt eines Herrn, der sich in sie verliebt. Das ist also auch so ein Standardthema. Er verliebt sich in sie und er möchte sie heiraten. Und sie ist jetzt in einem Zwiespalt, sie ist schwanger. Und sie ist hin und her gerissen zwischen der Treue zu ihrem Ehemann und der Sorge um ihr ungeborenes Kind. Und hier kommt es in diesem Roman auch zu einer sehr anrührenden Szene, wo sie im Selbstgespräch mit sich überlegt, was tue ich? Rette ich mein Kind? Also retten in dem Sinne, wenn sie den Herrn heiratet, dann wird sie frei. Und dann wird ihr Kind frei. Dann betrügt sie aber ihren Ehemann. Wenn sie ihn aber nicht heiratet, den Herrn, dann heißt das, dass das Kind als Sklave geboren wird. Und sie reflektiert, ja, was heißt es, als Sklave geboren werden? Wenn du ein Sklave bist, dann ist es ja besser, du bist tot. Sklaverei ist ein Schicksal, was schlimmer ist als der Tod. Und das ist ein Passus in diesem Roman, der ist wirklich sehr, sehr anrührend, diese Überlegung, was mache ich jetzt? Treue zu dem, und natürlich ein dramatischer Moment, klar, Treue zu dem Ehemann oder sorge ich für mein Kind? Ja, und das sind eben das ganze Panorama der Sklaverei, was hier präsentiert wird, in unterschiedlicher Art und Weise präsent ist in den Romanen.
Sklaverei, Sie haben das geschildert, wird also als was ganz Schlimmes dargestellt und trotzdem bewegen wir uns ja hier in einer Gesellschaft, die auf Sklaverei basiert. Das haben wir ja auch in der vorherigen Folge besprochen. Inwiefern waren diese Sklaverei-Romane also auch Gesellschaftskritik? Wie wurde hier das Thema Sklaverei in die Gesellschaft hineingetragen?
Gerade dadurch, dass hier Protagonisten die Perspektive der Sklaven einnehmen und klar machen, was heißt es, Sklave zu sein, wird diese Problematik, auch der Fakt, dass im Prinzip jeder Sklave werden konnte, wird hier schon einem breiten Leserpublikum vor Augen geführt. Wobei Sklaverei in der Antike nie grundsätzlich in Frage gestellt worden ist. Das muss man auch sehen. Und nicht mal in der Spätantike unter dem Einfluss des Christentums wurde es grundsätzlich in Frage gestellt. Es ging eigentlich immer darum, wenn man überlegt hat, was heißt es, Sklave zu sein, wie geht man mit seinen Sklaven um, da ging es im Prinzip hauptsächlich darum, Sklavenlos zu verbessern oder deutlich zu machen, dass es sich bei Sklaven auch um Menschen handelt. Klar zu machen, jeder kann in die Sklaverei geraten, also behandle deinen Nächsten so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Natürlich, Sklaverei ist ein schlimmes Schicksal. Es ist der Verlust der Identität. Das sieht man immer wieder. Man sieht aber auch, dass es ein sehr individuell unterschiedliches Schicksal ist. Es hängt von den Umständen ab, es hängt von der Arbeit ab, es hängt vom Herrn ab. Und hier hat man im Prinzip eingesetzt. Und solche Reflexionen, also abgesehen von solchen Geschichten, wie ich sie eben geschildert habe, dass man versucht hat, klarzumachen, was heißt es denn, Sklave zu sein, gibt es auch Reflexe von antiken philosophischen Reflexionen, die sich mit dem Sklavenschicksal befasst haben und ja hier auch zu, ja, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Also Zum Beispiel berühmt ist halt Aristoteles. Aristoteles hat sich Gedanken darum gemacht, um den Staat, wie funktioniert der Staat, wie sind die Herrschaftsverhältnisse im Staat. Das ist sein Ausgangspunkt und er kommt dabei immer auch zu dem Status des Sklaven. Und was berühmt ist, ist seine Idee vom Sklaven von Natur. Das heißt, dass es Menschen gibt, die von Natur aus im Prinzip aufgrund ihrer Fähigkeiten besser bedient sind, wenn sie Sklavendienste leisten. Und es gibt eben andere, die sind aufgrund der Eigenschaften, die sie mitbekommen haben, sind sie eben dafür geeignet zu herrschen. Und andere sind dafür besser geeignet, beherrscht zu werden. Und das ist so beiderlei Vorteil. Und das ist so eine Idee, die er hier transportiert. Und er hat aber durchaus, sieht er dann das Problem, dass es ja schwierig ist, das Problem taucht in dem Moment auf, wenn Menschen, die eben nicht von Natur aus zur Sklaverei geschaffen sind, was ist, wenn die versklavt werden durch Kriegsgefangenschaft? Und dann sieht man schon, dass es in der Antike ein Rechtfertigungsproblem gab und dass man sich dann auf das Recht wieder zurückzieht. Bei Menschen, die von der Natur aus, können diese Leute nie wirkliche Sklaven sein. Und sowas findet man, das läuft halt im Hintergrund der Romaner auch mit, weil hier haben wir es ja mit Leuten zu tun, schöne, junge Paare aus der Aristokratie. Da weiß der Leser natürlich, naja, die können ja nicht wirklich, die sind nicht von Natur aus zum Sklaven vorgesehen. Und das triggert auch nochmal die Spannung dieser Geschichten, dass die eigentlich gar nicht dahin gehören. Und man fiebert mit, wie schaffen sie es aus der Sklaverei wieder herauszukommen. Also das ist der eine Part. Es gibt natürlich dann auch noch weitere Reflexionen, vor allem im Bereich der Stoa. Die Stoiker, die unterschieden haben zwischen der inneren und der äußeren Freiheit. Und diese Reflexe, die finden wir halt auch in den Romanen, dass einer der Protagonisten darüber reflektiert. Also er wird, die Frau seines Herrn hat sich in ihn verliebt. Das ist also auch so ein typisches Thema. Die Frau verliebt sich in den Sklaven, der Sklave weist sie zurück und sie verleumdet ihn dann, er hätte sie vergewaltigt, er hätte sich ihr genähert. Das ist das, was wir, diese Potiphas-Weib-Geschichte, die wir aus der Josefs-Geschichte in der Bibel kennen. Und also diesen Nachstellungen, da sehen wir dann, also da schließt der Protagonist eine Reflexion an und sagt, naja, egal wie, Nachstellungen des Herrn, Nachstellungen der Herrin, es ist egal, was ihr mit mir macht. Innerlich bin ich frei, ich mag äußerlich ein Sklave sein, aber meine Seele, meine innere Freiheit, die könnt ihr mir nicht nehmen. Und das ist eben auch eine typische Reflexion, die wir aus dem Reich der Stoa kennen, diese Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Freiheit. Und auch Menschen, die äußerlich frei sind, können in ihrem Verhalten, in ihren Begierden, können sie Sklaven sein. Also gerade diejenigen, die sich hoffnungslos verlieben, Servitium Amoris, ein Sklave der Liebe zu sein, das ist eben auch eine Form von Sklaverei, die hier thematisiert wird und gefragt wird, was ist jetzt schlimmer? Die innere Sklaverei oder die äußere Sklaverei? Und da sieht man eben, dass das nicht nur reine Unterhaltungsromane sind, dass das nicht nur, also das heißt nicht reine Unterhaltungsromane, Trivialromane sind, sondern dass wir hier eine Vielzahl von Einflüssen von unterschiedlicher Seite fassen können. Und das spricht natürlich auch wiederum für das Publikum, was wir hier haben. Also es ist jetzt nicht der Groschenroman, den wir hier vor uns haben. Es wurde sehr übertrieben, also gerade es sind ja viele Berichte, dann die Protagonistin ist scheintot, sie wird bestattet, sie wird dann von Grabräubern, wird dieses Grab geöffnet, sie wird entführt, sie merken, ups, die ist gar nicht tot und dann verkaufen sie. Also das ist natürlich stark übertrieben, aber Die Basis des Ganzen, weil sonst würden diese Romane nicht funktionieren, die ist halt realistisch. Was ich gerade sagte, diese Entführungen, Piraten, die Bedrohung des Seehandels, des Transportes durch Piraten, die im Mittelmeer aktiv waren, die Personen entführt haben, die Sklaverei verkauft haben, das ist halt realistisch. Das existierte. Das berühmteste Opfer dieser Piraten, das war Cäsar, der von Piraten entführt worden ist, um Lösegeld dann für ihn zu erpressen. Das war eine Möglichkeit. Andererseits war der Sklavenhandel war halt sehr lukrativ. Man hat die Leute genommen, man hat sie verkauft. Ja, das war Business. Also von daher sind unheimlich übertriebene Geschichten von Sklaven, aber das ganze Setting, wie kommt man in die Sklaverei, wie wird man versklavt, wie kommt man aus der Sklaverei wieder heraus, wie ist die Situation im Haushalt, die Spannungen, die Anwesenheit von schönen jungen Sklaven im Haushalt generieren können, das ist halt schon realistisch. Überhaupt, wie ist der Haushalt mit Sklaven ausgestattet? Welche Tätigkeiten gibt es? Also das ist durchaus schon, sind die Fakten, das stimmt. Auch die Prostitution, das Schicksal, das stimmt. Bis hin zu den Sklavenstrafen, die genannt werden. Also eine typische Sklavenstrafe ist die Kreuzigung. Das kommt mehrfach in diesen Roman vor, dass einer der Protagonisten soll gekreuzigt werden, wird dann kurz vorher nochmal gerettet. Die Auspeitschung, die Folterung, das betraf nur Sklaven. Das wird in den Romanen auch benutzt, um das Ganze realistisch zu machen. Ja, bis hin halt zu der Tatsache, wie ich schon sagte, dass Sklaverei etwas ist, was jeden treffen konnte.
Wenn wir uns heute mit unseren heutigen Lesegewohnheiten einen antiken Roman schnappen, ist das etwas, was uns auch noch unterhält, oder ist das so weit zeitlich weg, dass wir damit nichts mehr anzufangen wissen?
Ja, gute Frage. Also es ist schon, ja, die Geschichten sind für unseren Geschmack, glaube ich, schon sehr stark übertrieben, weil wir natürlich nicht die Realitätsbezüge haben. Die Welt der Antike ist für uns schon eine sehr ferne Welt. Das heißt, für uns ist das alles etwas, es ist eine Mischung aus Exotik und Erotik, die uns hier geboten wird, von daher schon interessant, aber ich denke, für uns als Leser wirkt es noch stärker übertrieben.
Wo sollte ich denn einsteigen? Was können Sie mir empfehlen?
Ich kann auf jeden Fall empfehlen, es ist ein schöner Roman, es ist schön zu lesen, die ganzen Abenteuergeschichten, also man könnte, womit fängt man an? Ich denke, die Sachen von Chariton, Xenophon von Ephesos, Areleustratios, mit sowas würde ich mal anfangen. Das sind vielleicht jetzt nicht die längsten der Romane, da ist Heliodor ist schon etwas länger, um mein Gefühl für diese Abenteuerwelt zu bekommen. Ich denke, was uns noch etwas näher steht, vielleicht auch, weil es durch den Lateinunterricht oder durch die Medien uns vertrauter ist, das Satyricon, diese Romane oder der Eselsroman des Apuleius, wo der Protagonist in einen Esel verwandelt wird und dann als Esel durch die Gegend wandert und hier aus der Eselperspektive die Alltagswelt der Antike mitbekommt. Ganz unverstellt, weil niemand natürlich sich verstellt vor einem Esel. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, sehr spannende Geschichte. Das ist für uns vielleicht leichter zu verstehen als diese Liebesromane. Die sind dann schon sehr, vielleicht schon ein bisschen exotischer als die lateinischen Romane. Ja.